freut mich auch sehr, wieder können da zu sein. Das ist ein grosses Vorrecht und ich schätze das Vertrauen sehr und auch die Einladung von Paul und von euch als Gemeinde. Ja, wir haben das letzte Mal über das Thema nachgedacht, gelesen, No Risk, No Mission. Man sieht, dass es etwas kostet, wenn wir Zeuge sind für Jesus. Das ist wie so in dem Auftrag mit Entschuldigung. Ich habe zu wenig Kaffee heute Morgen. Also, fangen wir nochmal an. Also, es kostet uns etwas, Zeugen für Jesus zu sein. Das sehen wir in der Schrift drin schon. Wir haben dann auch gesehen, dass kein Risiko eingehen auch ein Risiko ist. Das Volk Israel, das mehr auf die Umstände geschaut hat und zu wenig auf das, wo Gott verheißen hat, haben kein Risiko eingegangen und haben einen grossen Fehler begangen. 40 Jahre lang eine Zusatzschlaufe in der Wüste, eine ganze Generation, die das verheißene Land nicht sehen konnte. Also es ist auch keine Option, kein Risiko eingehen. Man sieht, wie gehorsame, oder man kann auch sagen, geistliche Männer und Frauen das Risiko eingegangen sind, weil Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat. Sie haben Mut gehabt, sie haben auf Gottes Verheißungen geschaut, ihm tief vertraut und da ist Grosses passiert. Das sehen wir in verschiedenen Geschichten von der Bibel. Interessanterweise, und das möchte ich nochmal betonen, auch die in dem ihnen versagt haben, und der Petrus ist das ein gutes Beispiel, haben auch gewonnen. Zwar ist das Opferhate, was Gott ihnen aufgetragen hat oder wo sie das Gefühl haben, das wollte ich machen für Gott. Aber Gott ist in dem ihnen ganz besonders am Petrus begegnet. Also auch wenn wir versagen, im Risiko eingehen, ich bin überzeugt, wir sind auf der gewinnenden Seite, weil Gott tiefer mit uns wird gehen. Am Schluss haben wir dann angeschaut, was verheißt Jesus wirklich. Freude, Friede, Eierkuchen. Steht nicht in meiner Bibelübersetzung. Nein, Römer 8, 35. Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Nein, später heißt es aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Ja, mitten in dem Innen, wo uns passiert, triumphieren wir, weil wir die tiefe Verbindung mit Jesus Christus haben. Das ist das, was Jesus verheißt. Das Triumphieren im Leiden, wenn es schief geht, wenn es schwierig wird, das ist das, was Jesus uns verheißt. Zusammenfassend kommen wir da vom Oswald Chambers. Pölle, wenn du Folie. Oswald Chambers, der bekannte Autor vom Buch Mein Äußerstes für sein Höchstes, er hat das sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, die größten Erfolge in der Missionsgeschichte sind durch Leiter geschehen, die nahe mit Gott unterwegs waren und mutig, aber kalkulierbare Risiken eingegangen sind. Ich denke, das fasst sehr gut zusammen. Viel passiert ist in der Kirchengeschichte oder Missionsgeschichte, wenn die Leute mutig mit Christus unterwegs sind. Sie haben nicht irgendwelche Risiken sind sie eingegangen, sondern kalkulierbare. Aber im Glauben und in dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und da ist viel passiert. No risk, no mission. Warum traut uns Gott das überhaupt zu? Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gott, wo uns so viel Risiko zuträgt. Schauen wir mal, wie Gott, der Vater, das tut. Das Volk Israel hat nicht Folge geleistet. Es ist nicht das Vorzeigevolk geworden, wo Gott sich erhofft hat für alle Nationen. Das Volk Israel hat nicht auf Propheten gehört. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit für den Vater im Himmel übrig. Er schickt seinen Sohn auf die Erde, um uns zu zeigen, wie Gott ist, wie Gott handelt, wie er über uns denkt. Stellen wir uns das vor, Jesus in der perfekten Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, im Himmel, wo es keine Sünde, kein Leid, nichts, kein Problem gibt. Und er sagt, Sohn, du musst auf die Erde gehen. Ich schicke dich da auf die Erde, um mein Zeuge zu sein. Wow. Das war eine sehr harte Entscheidung. Aber ich denke, ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater im Himmel. Johannes 20, Vers 21 und 22, geht es dann weiter. Jesus sagt, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, sagt es zu den Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Also so, wie der Vater den Sohn geschickt hat auf die Erde, um uns zu retten, so sendet er uns. Auch wieder ganz wichtig, der Heilige Geist. Wir machen das nicht aus eigener Kraft, wie wir schon das letzte Mal gehört haben. Der ist der, der uns den Impuls gibt. Der ist der, der uns Kraft gibt. Der ist der, der uns die richtigen Worte gibt, wenn wir mit den Leuten unterwegs sind, ob mit Christen oder nicht Christen. Er gibt uns Kraft. Aber was wir da in diesem Missionsbefehl hören, ist die Methode von Gott. Das ist Gottes Methode. Ich hätte das anders gemacht. Wenn ich Gott wäre, hätte ich das anders gemacht. Ich hätte Engel geschickt. Ich sagte, Engel, euer Job. Stellt euch vor, viel weniger Flugkosten. Ein Sprachproblem, kein Problem. Keine Befehlsverweigerungen. Und es wäre immer übernatürlich. Oder? Wenn man eine Begegnung hat mit einem Engel, dann muss da etwas Wahres dran sein. Aber Gott hat es nicht gemacht. Gott hat nicht das in erster Linie den Engel in Auftrag gegeben. Das passiert ab und zu. Das sehen wir gerade in der muslimischen Welt, wie Gott Engel schickt. Aber es ist grundsätzlich nicht seine Methode. Seine Methode ist, dass er uns sendet. Warum? Warum hat Gott das gemacht? Ich glaube, eine Erklärung ist, dass wir Gnade verstanden haben oder dran sind, die zu verstehen. Wir sind Sünder gewesen. Wir haben nichts von Gott wissen. Und wir sind zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich. Ohne dich können wir nicht leben. Wir haben erlebt, was Gnade heisst. Und das sind wir immer noch am Entdecken, hoffentlich. Weil die ist riesig. Wir haben begriffen, was heisst, gerettet zu werden. Und ich glaube, darum möchte Jesus uns brauchen. Jesus schickt nicht MP3s und DVDs oder Websites, Adressen auf die Erde. Verstehe mich nicht falsch, das sind alles gute Tools, brauchen wir auch in der Mission. Viel verteilt in Kirgistan. Aber es ist nicht grundsätzlich seine Methode. Gott hat nicht einen Clip über sich geschickt, wo wir schauen können, wie er ist, was er uns möchte sagen. Nein, er schickt dich und mich in die Welt. Das macht uns verletzlich, wie Jesus auch verletzlich war. Er ist nicht als Herrscher gekommen, König und pam, pam, die mir kochen, bitte dahin und die nichts mit mir zu tun haben, dahin und hat das so getrennt. Nein, er ist als ein ganz einfacher Mann, als ein Baby und nachher als ein Mann auf die Welt gekommen und hat uns etwas vom Vater gezeigt. Er ist ein riesen Risiko eingegangen, Jesus. Ein riesen Risiko. Und das ist Natur von Gott. Und darum fragt er auch uns, das gleiche jetzt du, er kann uns das fragen, weil er es selber gemacht hat. Er hat noch viel mehr gezahlt, ist noch viel mehr Risiko eingegangen. Genau darum kann er das von uns fordern. Auch von der Nebenbemerkung da, wenn wir in die Missionsgeschichte, die Kirchengeschichte schauen, immer, wenn das Christentum aus einer Machtstellung heraus agiert hat, ist schief rausgekommen. Mittelalter, Inquisition, Kreuzzug, ist immer aus einer Machtstellung rausgekommen. Und sie haben nicht begriffen, dass Jesus ganz anders auf die Welt gekommen ist. Ganz wichtig, dass wir auch das heute so anwenden, es ist Gottes Methode, dass wir als Diener in die Welt gehen, als Boten und seine Zeugen sind und Risiko dabei eingehen. Ja, aber wie sieht denn das aus mit der Welt, wo Jesus uns hineingesendet hat. Ich gehe jetzt mal auf den Kontext vom Neuen Testament ein. Das ist ja dort, wo Jesus seine Jünger hineinschickt. Ich lese aus 2. Timotheus 3,2. 2. Timotheus 3,2. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören. Ich habe das im Griechischen nachgeschaut, was das Wort alle heisst, und das ist ganz interessant. Das heisst alle. Aber mit dem Vers haben wir ein kleines Problem, oder? Ich denke, ja, das gibt es in der Schweiz, man wird geschnitten, weil man Christ ist, man verliert vielleicht einmal einen Auftrag, wenn es ganz grob kommt, vielleicht einmal eine Arbeitsstelle. Aber grundsätzlich erleben wir eigentlich sehr wenig von dieser Verfolgung. Das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. Was ist da? Ist da etwas schief mit uns? Ist da etwas schief mit der Bibel? Und ich bin auch zum Schluss gekommen, dass wir da in der Schweiz einen Ausnahmezustand erleben. Einen schönen Ausnahmezustand. Wir werden im grossen Ganzen nicht verfolgt. Da müssen wir aber jetzt aufpassen, das ist nicht der Normalzustand, wo Jesus uns hineinruft. Die Bibel sehen wir, da geht es anders zu und her. Auch in der Mission, viele von unseren Mitarbeitern erleben viel mehr von dieser Verfolgung. Viel, viel mehr. Das ist der Normalzustand. Das, was wir hier erleben, ist der Ausnahmezustand. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Ausnahmezustand nicht zu unserem Normalzustand machen und das Gefühl haben, wir haben das Recht darauf, dass es immer so bleibt. Denn wenn wir ein Risiko eingehen, dann kann es sein, dass wir Opposition erleben. Bin ich ganz sicher. Und das ist der Normalzustand. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn ich Widerstand erlebe. Weil ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg. Außer meine Motivation ist falsch oder ich habe mich verlassen, ich höre auf mich und nicht auf Gott. Das ist für mich ein gutes Zeichen, wenn ich sehe, es gibt Widerstand, weil das ist der normale Zustand. Gut, jetzt machen wir ein Experiment. Das habe ich noch nie gemacht am Sonntagmorgen. Wir sind da Versuchskaninchen. Es wird jetzt ein bisschen aktiv. Wir werden ein paar Fragen anschauen, wo so verschiedene Optionen gibt, zwei Extremmeinungen. Die eine ist auf der linken Seite und die andere ist auf der rechten Seite. Das sind beides Extremmeinungen. Und ich bitte euch, die Hand aufzuheben, so wie einen Zeiger, oder? Je nachdem, auf welcher Seite ihr seid. Also findet ihr, das ist richtig oder das ist richtig. Der Paul filmt das und kommt dann auf euch zu. Ah nein, keine Angst. Das ist einfach zum aktiv drin zu bleiben in dieser Frage. Und im Kopf oben wissen wir oft das Richtige. Ich bitte euch, so ein bisschen aus dem Herz aus zu antworten. Das ist nicht immer ganz einfach. Meistens das, was als erstes kommt, das ist so ein bisschen das Herz, das man da spürt. Also sind wir parat. Also die eine Extremmeinung ist, wir sollten nicht leiden. Und die andere ist, Jesus hat gelitten, also müssen wir erst recht leiden. Was denkt ihr mit eurer Hand? Wo ist etwa das, wo euer Herz sagt? Der Paul ist sehr ehrlich gewesen, hat es so gemacht. Ja, so Mitte ist immer gut. Gut. Zweite Frage. Leben wir nach Gottes Willen, so erleben wir wenige bis gar keine schwierige Zeiten. Und das ist schon ein bisschen mehr tricky. He? Leben wir nach Gottes Willen, so erleben wir wenige bis gar keine schwierige Zeiten. Und die andere Meinung ist, um in Gottes Königsreich zu gelangen, werden wir geprüft, vor allem in schwierigen Zeiten. Interessant, ja. Das ist sehr, sehr einheitlich ausgefallen schon. Leiden wir, so stimmt etwas nicht. Ich muss schon mal in die Seelsorge, das kann ja nicht normal sein. Leiden ist normal und unumgänglich. Ja, spannend. Okay, nächstes. Leiden hat kein erlösendes oder positives Resultat. Ist einfach nur schlecht. Gott braucht unser Leiden zum Guten, damit wir Jesus ähnlicher werden. Ja, zum Teil hat der Leiden zerstörerisch, das ist definitiv so, aber oft bringt es uns näher zu Jesus. Leiden nimmt uns die Möglichkeit, uns zu freuen. Also wir sind ganz abhängig von unserem Lebensumstand. Auch im Leiden sind wir aufgefordert, uns zu freuen. Ja, wir wissen, das sollten wir, he? Aber in der Praxis sieht es dann doch ein bisschen anders aus, wahrscheinlich. Geistliche Menschen leiden in Schwierigkeiten nicht emotional. Sie sind so geistlich, das ist kein Problem. Geistliche Menschen empfinden auch schmerzliche Gefühle in Schwierigkeiten. Genau. Zweitletzte Frage. Da Gott uns liebt, bewahrt er uns vor Schwierigkeiten. Denken wir da auch an grosse Schwierigkeiten. Da Gott uns liebt, bewahrt er uns vor großen Schwierigkeiten. Da Gott seinen Sohn nicht bewahrt hat, wieso sollte er uns vor Schwierigkeiten bewahren? Das wird langsam ein bisschen tricky, hä? Ich weiß nicht so recht, was man da antworten soll. Wenn wir leiden, ist das Gottes gerechte Strafe? Das Leiden ist Gottes liebende Erziehung, die zu unserem Guten dient. Das ist, ja, gut, danke. Die Antworten sind auf dem Zettel und es hat noch ein paar Zettel draussen auf dem Büchertisch mit Bibelversen. Und es sind sehr herausfordernd, die Bibelstellen. Und ich merke, ja, es ist gar nicht so einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein Vers, den ich möchte erwähnen, da ist sehr ein bekannter und denke ich, steht ein bisschen über all dem. Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das ist ein Vers, den ich viel musste buchstabieren in unserer Zeit in Zentralasien. Ich habe an dem festgehalten, weil meine Emotionen haben etwas anderes gesagt. Was ist denn das für ein Gott? Warum lässt er das zu? Hey, wir geben alles und trotzdem kann es zum Teil so schwierig sein. Wir haben sehr viel Schönes erlebt. Aber gerade in schwierigen Zeiten, Gott, stimmt das wirklich? Das ist ein Vers, den ich immer wieder neu haben müssen buchstabieren und wo uns etwas von Gottes Perspektive über dem Leben, über unserem Auftrag, unserem Sein stellt. Wie gehen wir geistlich mit dem Thema Risiko und Leiden um? Drei Punkte: Gottes Perspektive, Gottes Läuterung und Gottes Schule. Gottes Perspektive. Ich lese jetzt euch alles Verse, die ich, bevor ich das erlebt habe, zentral lese, wie nicht gelesen habe. Die habe ich irgendwie übergumpet oder ausblendet. Vielleicht geht es euch ähnlich. Gottes Perspektive. Erträgt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, dann ist es ein Geschenk Gottes. Uff, wow. Erträgt jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, dann ist das ein Geschenk Gottes. Dazu hat Gott euch berufen. Und Jesus ist unser Beispiel. Er hat schon gelitten. Das ist Gottes Perspektive. Ein Geschenk. Es geht darum, wenn wir gut tun. Ab und zu müssen wir unsere Motivation prüfen, wenn wir Verfolgung erleiden oder Schwierigkeiten überkommen. Handle ich aus Liebe? Gehe ich mit einer respektvollen, liebevollen Art mit meinen Mitmenschen um? Vielleicht liegt dort ein Grund. Folge ich meinem eigenen Weg oder wirklich Gottes Weg und tue gut und trotzdem erleide ich Verfolgung und Schwieriges. Ich habe das selber sehr stark erleben. Wir sind gerade ein knappes Jahr in unserem neuen Job hier in der Schweiz. Die Leitung vom Weg Schweiz. Und wir haben ziemlich grobe Krisen erlebt. Das war nicht intern, sondern extern auf uns zugekommen. Ich kann leider nicht mehr erwähnen, aber es war so ein super GAU für mich. Und ich habe Gott gesagt, willst du mich verbräteln? Gott, wir haben Risiko, einen Glaubensschritt gemacht. Wir sind Risiko eingegangen und jetzt lässt du so etwas zu. Und wir müssen das ausbeindeln. Es war sehr viel Verantwortung und Arbeitslast auf unserem Job gewesen. Und ich habe wirklich mit Gott gehadert. Und die Antwort von Gott war, weil ich dir das zutraue. Wow. Danke Gott für deine Perspektive. Du hast es zugelassen, weil du mir das zutraust und mit mir in eine Schule, in eine Läuterung rein willst. Du willst meinen Glauben schleifen, festigen, stärker machen. Und so bin ich überzeugt, ist auch in deinem, ihrem Leben, wenn Gott etwas Schwieriges zulässt, dann ist es ein Geschenk, weil Gott das dir, weil Gott es ihnen zutraut. Es ist eine Schule, wo Gott uns hineinnimmt. Es ist ein Geschenk. Läuterung. Ich bin kein Goldschmied, aber wenn man irgendwelche verunreinigte Metall hat und die möchte reinmachen, dann muss man sie aufheizen, so richtig heiß. Und bei verschiedenen Temperaturen kommen verschiedene Fremdkörperstoffe an die Oberfläche und man kann das Metall, das unreine Metall rausnehmen und das Reine bleibt zurück. Läuterung. Das Bild braucht die Bibel auch ganz stark. Aber sind wir uns bewusst, Läuterung geschieht immer unter viel Hitze und Druck. Und so ist es auch in unserem Leben. Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird euch euer Glaube bewährt und sich viel wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Mit anderen Worten, wenn wir uns dem Prozess nicht stellen, dann bleibt der unreine Stoff das Schwierige in unserem Leben. Und Gott hat aus irgendeinem Grund unserem freien Willen gegeben. Und wir können uns dagegen stellen. Wir können uns Gottes Schule, Gottes Läuterung entziehen. Und Gott respektiert das. Aber das Blei, die unreinen Stoffe, die bleiben in unserem Leben. Nur wenn wir uns dieser Läuterung aussetzen. Läuterung ist nie sinnlos in unserem Leben. Wenn es Kritik ist oder Krankheit, wenn jemand vielleicht schlecht über uns redet oder wenn wir in eine Lebenskrise hineinkommen, Gott möchte uns läutern. Und Gott liebt uns, darum macht er das. Es ist eben die Gnade, es ist die unendliche Liebe von Gott, warum er das macht. Weil er uns so gern hat, dass er uns möchte ähnlicher machen zu ihm, näher zu ihm bringen. Und dazu braucht er die Erläuterung. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Gottes Schule. Der letzte Vers, 1. Petrus 4, 12. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Es ist normal, dass das passiert in unserem Leben, die Gottes Schule, dass er uns in die Schule nimmt, und es ist vorübergehend. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte das Bild vom Tunnel brauchen. Ein Tunnel weiss ich, innen dran wird es wieder hell, klar. Und ich werde gestärkt durch die Zeit im Tunnel, ich werde zugerüstet. Viele von uns schauen das Leiden, oder wenn wir ein grosses Risiko eingehen und dann vielleicht versagen, als einen Abgrund an. Wenn ich dann versage, gehe ich ab und ich bin verloren. Aber Gott braucht ein anderes Bild. Das Bild von einem Tunnel, wo es innen wieder gut wird, wo ich gestärkt rauskomme, zugerüstet rauskomme. Es ist nicht Dauerzustand, es ist temporär. Wir machen immer wieder so Auswertungsgespräche mit unseren Leuten, die im Einsatz sind. Das nehmen wir sehr viel Zeit dafür, meistens einen Morgen oder einen Nachmittag, wo wir das ganze Leben von Mitarbeitern anschauen. Sein Dienst, wie es ihm persönlich geht, gesundheitlich, psychisch, emotional, im Glauben und. Und ich staune, wie viele, die Schwieriges erleben, gestärkt werden. Wie viele Schwieriges erleben, an Tiefe gewinnen, an Schönheit gewinnen. Also nicht, ob euch das ab und zu so geht. Wenn ihr jemanden trefft, der etwas Schlimmes erlebt hat und mit Gottes Hilfe in dieser Beziehung mit Jesus durchgegangen ist, einfach schön geworden ist, etwas Tiefes kann aussagen, mehr Tiefe hat. Oder Songs, die in schwierigen Zeiten entstanden sind, die einfach einschlagen. Weil man merkt, dass sie nicht nur einfach zu Wort, Halleluja, alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, sie haben Schwieriges erlebt. Sie haben sich entschieden, in dem Schwierigen hinein, wo sie ihr Risiko eingegangen sind, Gott anzubeten. Und Gott hat etwas Wunderschönes daraus gemacht. Wollte ich mich dieser Schule von Gott entziehen oder stelle ich mich dieser Schule und bin ich parat? Ich möchte zwei Bilder aus der Natur brauchen. Das Edelweiss. Kennen, wo man die schöne Edelweiss findet, steht schon im Asterix und Obelix, ganz oben in den Bergen. Ich habe mal ein Edelweiss gesehen im Zoologischen Garten Zürich. Das war etwa so hoch gewesen. Überhaupt nicht schön. Oben so ein bisschen grünlich, fast nicht erkannt als Edelweiss. Die schöne Edelweiss finden wir oben, wo es kuttet, schifft, wo es heiß ist, wo es wieder extrem kalt ist. Dort wird das Edelweiss schön. Nicht im zoologischen Garten, wo alles eigentlich super ist. Bessere Erde, besseres Klima oder ausgeglichenes Klima. Es kommt nicht wirklich eine Schönheit über. Ich glaube, so Menschen sind wir gleich. Wir sind gemacht dafür, dass uns die Zeiten, wo wir mit Gott, das ist wichtig, dass wir die mit Gott durchgehen, uns schleifen, formen, schön machen. Ein anderes Beispiel ist da der Halm. Ich gestern da aus dem Feld rausgezehrt habe. Wurzeln, Frucht, das, was wir alle wollen, oder, in unserem Leben. Und das ist ein Halm. Der Halm, der hat so Knötchen zwischen innen. Ich bin kein Biologe, aber ich bin einmal Bauingenieur gewesen. Und ich weiss, die Knötchen sind wichtig, dass sie statisch halten, wenn es windet. Wenn es kein Knötchen gibt, würde es ganz schnell knicken. Und ich weiß nicht, wie viel Energie das es für die Pflanzen braucht, die Knötchen zu produzieren. Ich denke, recht viel. So ist es in unserem Leben. Wenn wir die Zeiten mit Gott durchgehen, wachsen daran, dann entsteht so ein Knopf. Und die sind wichtig in unserem Leben, wenn der Wind kommt. Wenn wir uns dem entziehen, dann wachsen wir vielleicht schnell, aber mit dem ersten Wind, wuff, ist weg. Was heisst das konkret? Find deine Berufung, meine Bitte an dich. Ich triff genug Menschen an, die am Schluss von ihrem Leben sagen, hätte ich doch nur. Find deine Berufung, der rote Faden in deinem Leben. Wenn du deine Berufung nicht kennst, schreib das ganz oben auf deine Prioritätenliste. Nimm dir ein Wochenende Zeit mit einem guten Buch über Berufung. Besprich das mit deinem Seelsorger oder mit deinem Pastor oder mit deinem Leiter. Find deine Berufung und folge dieser Berufung, auch wenn es viel Risiko beinhaltet. Vielleicht heisst es da in der Schweiz mehr riskieren. Sich ein bisschen aus dem Fenster rauslehnen. Das ist ein super Übungsfeld. Vielleicht heisst es unter den Migranten mehr zu riskieren. Auf jemanden zuzugehen, wo ich sonst nicht würde. Ich war letztes Jahr an einer Tagung, wo es darum ging, was Gott vorhat mit dieser Flüchtlingskrise. Als Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mission haben wir uns da ganz viele Gedanken gemacht. Biblisch das Thema angeschaut und ein paar Beispiele. Dann ist ein Ehepaar gekommen aus der Innerschweiz. die unter anderem berichtet hat, wie sie mit den Migranten arbeitet. Und dann haben sie gesagt, wer sie sind. Noch nie, glaube ich, gross im Ausland, keine Fremdsprachenkenntnis. Irgendwo tief in der Innerschweiz. Ich habe gedacht, man kann ja fast nicht ungeeigneter sein, als unter den Migranten zu arbeiten. Hey, aber ist Hammer, was Gott tut durch sie. Es ist eine Bauernfamilie, sie tun ihre Türen auf. Da gibt es Kurs, eine Art Alpha-Kurs für Muslime. Jemand coacht sie, der selber mal in der Mission war. Ich denke, wow, was Gott in ihrem Leben durch sie durch kann tun. Will sie ein Risiko eingehen, will sie etwas wagen. Aber es ist nicht irgendetwas, es ist das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Find deine Berufung. Find deine Berufung. Kopier nicht, sondern kapier. Überleg, was hat Gott für mich? Ja, wir sind Weltmeister im Vergleichen, oder? Meine Kinder tun sich dauernd vergleichen, wer besser ist. Und das hört bei den Erwachsenen nicht auf. Wir machen es ein bisschen geschickter. Aber wir tun genau gleich vergleichen. Gott hat dir so viel Talent gegeben, Gott hat dem anderen so viel Talent gegeben. Ist egal. Die Talente, die du bekommen hast von Gott, brauchst du, setz eins, sie für das Reich von Gott, geh ein Risiko ein. Wag etwas. Wenn du gehst, das haben wir ja gesehen, dann erlebst du mehr von der Gnade von Gott, Fürsorge von Jesus. Oder vielleicht ruft Gott dich einen interkulturellen Dienst ein. Würde mich natürlich sehr freuen. Machen wir mal einen Kurzzeiteinsatz, werden wir nachher gerade noch hören. Ich sehe so viele Leute verändern, zurückkommen von einem Kurzzeiteinsatz. Die einen kommen zurück und sagen, ich weiss jetzt, dass meine Berufung in der Schweiz ist. Und ich sage, Halleluja, du weisst es, go for it, gib alles. Andere kommen und sagen, Mission, das hat etwas mit meinem Leben zu tun, ich will das weiterverfolgen. Ganz, ganz wichtig. Mach Nägel mit Köpfen. Red mit deinem Pastor, red mit deinem Gruppenleiter, Kleingruppenleiter, mit einer vertrauten Person. Prüf die Berufung. Ist es von Gott? Ist meine Motivation richtig? Und besprich es mit reifen Christen. Wichtige Teil. Ich möchte aufhören mit einem kleinen Beispiel. Letztes Mal haben wir ja den Maßstab gehabt, oder? Heute komme ich mit einem ganz langen Maßstab. Der ist ewig. Das ist ewig, der Maßstab. Das ist unsere Ewigkeit mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Das da ist unser Leben auf Erden. Und da machen wir uns ganz viele Gedanken. Oh, wenn ich jetzt mit 52 in Mission würde gehen, dann verliere ich 5% von der Pensionskasse oder was auch immer. Oder wenn ich dieses und jenes mache, was denkt dann der Nachbar? All unsere Sorgen. Immer wieder in Gottes Perspektive. Wenn wir wirklich glauben, dass wir eine Ewigkeit mit Jesus werden verbringen, wagen wir, riskieren wir etwas für Jesus. Weil wir wissen, wir haben eine geniale Zukunft vor uns. Geniale Zukunft. Und lassen wir das Leben, das ist euer Maßstab, wirklich voll für Jesus hin. Geben wir uns voll an und folgen, was er für uns bereit hat. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du selber das Beispiel gewesen bist, wie wir auf dieser Erde dir sollen dienen, am Vater im Himmel sollen dienen. Boten sein, Salz und Licht. Danke, Jesus, bist du auch mit den Versagern gut umgegangen und es ist kein Problem für dich. Danke, können wir eine Ewigkeit mit dir verbringen, wenn wir dich kennen und dich angenommen haben. Danke für die geniale Zukunft. Und meine Bitte, Jesus, ist, dass du uns jedem Einzelnen seine Berufung zeigst, den roten Faden von dir in unserem Leben. Und dass wir dann alles geben. Dass uns gleich ist, was die links und rechts denken. Dass wir auf dich schauen. Mit der Gemeinde zusammen vorwärts gehen, mit unseren Brüdern und Schwestern im Reich von Gott und Risiko eingehen, auch Leiden in Kauf nehmen, weil wir wissen, es ist eine gute Schule, die du für uns bereit hast, weil wir wissen, dass du es gut meinst mit uns. Herr, ich will dir folgen, egal was auf mich zu wird kommen, weil ich weiss, du bist 100% vertrauenswürdig. Amen.